Es gibt eine deutsche Krimikomödie. Und ich habe schon hier und da mitbekommen, dass unter uns Leute sind, die Krimis gerne haben. Und man glaubt es kaum, aber sogar Tatort wird hin und wieder geschaut. Bei dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff. Aber es gibt eine deutsche Krimikomödie, die ich unglaublich lustig finde. Diese Komödie heißt Jetzt oder Nie. Und sie handelt von drei Freundinnen. Clara, Lilly und Meta. Diese drei Freundinnen haben einen Traum. Und sie wollen endlich mal eine luxuriöse Kreuzfahrt machen. Und dann haben sie in unzähligen Skat-Turnieren Geld angespart und dieses Geld wollen sie jetzt zur Bank bringen. Und gerade in dem Moment, sie kommen gerade mit dem fetten Geldbeutel in die Bank hinein, wird diese Bank überfallen. All ihre Ersparnisse sind futsch. Dieser Traum von der Luxuskreuzfahrt scheint geplatzt zu sein. Dann fassen diese drei Freundinnen einen Entschluss. Ganz nach dem Motto, jetzt oder nie, denn sie wollen die Bank überfallen. So kommen wir wieder zu unserem Geld. Jetzt oder nie. Und dieser Slogan, jetzt oder nie, hat für diese drei Frauen eine ganz besondere Bedeutung, denn sie sind alle 80. Jetzt oder nie. Dieser Slogan bekommt für diese drei Freundinnen ein ganz anderes Gewicht. Das ist wortwörtlich gemeint. Jetzt oder nie. In diesen Worten schwingt für diese drei Freundinnen etwas Endgültiges mit. Etwas, das man nicht mehr rückgängig machen kann. Jetzt oder nie. Wir müssen es jetzt anpacken oder wir haben für immer verloren. Dieser Traum von der Kreuzfahrt ist geplatzt. Und ich möchte uns einladen, heute mit mir in einen Bibeltext einzusteigen, den man ganz ähnlich überschreiben kann. Und wir sehen es schon auf den Predigtflyern, Jesusmäßige Zukunft, jetzt oder nie. Die Gemeinde in Thessalonich, denn in diesem Brief bewegen wir uns ja jetzt schon seit einigen Wochen, die scheinen nach demselben Motto gelebt zu haben, jetzt oder nie. Sie sind Christen geworden und haben auch von einer Zukunft gehört, in der Jesus sichtbar und machtvoll die Herrschaft übernimmt und endlich ungetrübt mit den Menschen zusammen sein kann, die ihn als Herrn anerkennen. Und diese Erwartung, die haben sie genauso nach diesen Worten gelebt. Jetzt oder nie. Entweder in diesem Leben oder niemals. Aber auf einmal geschah etwas Furchtbares in der Gemeinde. Menschen starben. Und weil sie eben nach diesem Motto lebten, jetzt oder nie, entweder in diesem Leben kommt Jesus sichtbar wieder und richtet seine Herrschaft auf oder niemals, stellten sie sich die Frage, was ist denn jetzt mit den Menschen? Die sind jetzt gestorben. Wo sind die jetzt? Was ist mit ihnen? Und auf einmal machte sich eine tiefe Traurigkeit in der Gemeinde breit. Und dann starb noch jemand und noch jemand. Und so ist diese Gemeinde wirklich in Trauer und gequält von dieser Frage, was ist mit diesen Leuten? Jetzt oder nie? Ist es jetzt komplett vorbei für diejenigen, die bereits gestorben sind? Und auf diese Frage antwortet Paulus mit einem ganz, ganz wunderbaren Text, wie ich finde. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Seite 906. 1. Thessalonicher 4, von Vers 13 bis 18. Dort heißt es, kommen wir nun zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Für mich ist dieser Text etwas ganz Besonderes. Dieser Text hat es wirklich in sich. Und Paulus begegnet hier einer Angst, die bei den Thessalonichern zu erkennen war, die so zu den Grundängsten der Menschheit gehören. Was passiert nach dem Tod? Ist dann alles zu Ende? Wie geht's weiter? Was bringt alles überhaupt, wenn der Tod das letzte Wort hat? Und Paulus steigt hier mit einem unglaublich bedeutungsschweren Wort in diese Erklärung ein. Und da heißt es dann am Ende von Vers 13, damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Hoffnung. Der Knackpunkt in diesem Text ist dieses Wort. Hoffnung. Und Hoffnung ist ja im normalen Sprachgebrauch in unserem Alltag eigentlich einfach nur so ein Vertrösten, so eine Worthülse. Was denkst du, bekommst du von der Steuer was zurückgezahlt? Na, ich hoffe schon. Wenn man dann in der Werkstatt mit dem Auto da hineinkommt, oder in die Garage, Entschuldigung, und sagt dann, ja, aber ich hoffe, es wird nicht zu teuer. Das ist so eine vage Vermutung von der Zukunft. Irgendwie so ein Wort, es kann eintreffen, muss aber nicht. Hoffnung in unserem Sprachgebrauch, in unserem Alltag wird meistens so gebraucht. Dabei sind wir Menschen Wesen, die bis in die letzte Faser hinein ausgerichtet sind auf Hoffnung. Wir Menschen brauchen Hoffnung. Und ich möchte das mit einem kleinen Beispiel versuchen zu verdeutlichen. Stellen wir uns einmal zwei Männer vor. Diese beiden Männer sollen für ein Jahr eine total monotone Arbeit machen. Sie müssen den ganzen Tag immer nur eine M12er Schraube anziehen. Den ganzen Tag, nichts anderes. Sie haben eine halbe Stunde Mittagspause und das ein ganzes Jahr lang. Dem einen Mann, der bekommt gesagt, am Ende des Jahres bekommst du 10.000 Franken. Der andere Mann, dem sagst du, am Ende des Jahres bekommst du 10 Millionen Franken. Und nach ein paar Monaten treffen sich diese beiden Männer in einer Cafeteria. Und sie sitzen zusammen, beziehungsweise in der Mittagspause, und sie essen ihr Brot. Und dann sagt der eine, hey, hast du auch so Mühe mit dieser Aufgabe? Das ist ja echt furchtbar, sterbenslangweilig. Das ist einfach nur öde und träge. Ich komme mir vor, als würde ich mein Leben verschwenden. So eine monotone Aufgabe. Der andere sagt, nein. Also irgendwie genieße ich die Aufgabe sogar. Merken wir, die Aussicht auf die Zukunft, was da mich erwarten wird, bestimmt maßgeblich mein Empfinden für den Alltag. Das, womit ich Hoffnung fülle, das wird meinen Alltag bestimmen. Das wird mich prägen. Das wird mein Erleben in der Gegenwart mitbestimmen. Andrew Del Banco, er ist Philosoph, kein Christ, er lebt in den 50er Jahren, hat dort an der Columbia University gelehrt und er hat in seinem Buch The Real American Dream, A Meditation on Hope, Folgendes geschrieben. Das Herz einer jeden Kultur ist seine Hoffnung. Hoffnung ist der Weg, wie wir mit all unserem Nehmen und Geben und unserem Herumzappeln in dieser Welt fertig werden, während wir auf den Tod warten. Wir müssen irgendeine transzendente Erklärung finden, die diesen kleinen Verdacht in unserem Inneren beseitigt, dass wir in einer absurden Welt umherdriften. Dieser Mann ist kein Christ, aber er hat etwas Entscheidendes bemerkt. Hoffnung wird mein Leben beeinflussen. Das, was ich als Hoffnung ansehe, das, was ich als Lebensziel ansehe, was nach dem Tod auf mich wartet, das wird meinen Alltag bestimmen, ob ich nun will oder nicht. Und er sagt, jede Gesellschaft muss seinen Mitgliedern Hoffnung geben, denn sonst driftet sie ins Absurde und Sinnlose ab. Das ist eine harte Aussage. Wenn du in dein eigenes Herz hineinhörst, womit füllst du diesen Begriff Hoffnung? Ist es für dich einfach nur eine Worthülse, wo du sagst, ja, das ist so ein Vertrösten auf die Zukunft. Die Christen, das sind einfach irgendwelche Zukunftsvisionäre, die einfach all ihre Hoffnung auf die Zukunft leben, aber irgendwie nicht mit beiden Beinen im Leben stehen. Womit füllst du Hoffnung? Welchen Halt gibt dir dieser Inhalt, den du in dieses Wort hineinlegst? Paulus gibt den Thessalonichern hier diese Anweisung. Und er sagt, ich möchte euch erklären, warum ihr Hoffnung haben dürft. Ich möchte euch deutlich machen, warum ihr eben nicht genauso um Menschen trauern müsst, wie die, die keine Hoffnung haben. Auf dem Friedhof zeigt sich, womit wir dieses Wort Hoffnung füllen. Auch Christen weinen über ihre Verstorbenen. Auch Christen tut der Tod weh und es schmerzt. Und trotzdem schwingt bei einer christlichen Beerdigung immer dieses Wort Hoffnung mit, oder? Bei einer Beerdigung, wo niemals das Wort Himmel, wo niemals das Wort Auferstehung fällt, ich mag mir gar nicht ausmalen, was das bedeutet. Paulus gibt hier im Vers 14 die Antwort. Er legt dieses Fundament, er legt diese Basis und füllt den Thessalonichern dieses Wort Hoffnung. Nun, sagt er, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Paulus legt dieses Fundament für das Wort Hoffnung in dem Begriff Auferstehung. Er sagt, das ist euer Beweis, das ist eure Basis, das ist so das Fundament, die Bodenplatte bei einem Haus. Darauf könnt ihr euch gründen, darauf könnt ihr euch festmachen. Das darf eure Hoffnung sein. Das ist der Beweis, dass es eben keine leere Hoffnung ist. Die Auferstehung Jesu. Dass Jesus auferstanden ist und wir gehen jetzt auf Ostern zu. Das ist der Beweis, dass Hoffnung kein leeres Wort ist. Warum? Timothy Keller, für mich ein genialer Autor, der schreibt in seinem Buch, warum Gott, vernünftiger Glaube oder Irrlicht der Menschheit, folgendes. Manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, ich habe wirklich Probleme mit bestimmten Aspekten der christlichen Lehre. Ich mag diesen Teil des christlichen Glaubens, aber ich kann jenen nicht akzeptieren. Ich antworte darauf meistens so, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, müssen wir alles akzeptieren, was er gelehrt hat. Und wenn er nicht auferstanden ist, kann uns völlig egal sein, was er gelehrt hat. Der springende Punkt ist nicht, ob sie seine Lehren mögen oder nicht, sondern ob er von den Toten auferstanden ist oder nicht. Die Auferstehung Jesu bildet den Dreh- und Angelpunkt für all das, was er gesagt hat. Ist Jesus nicht auferstanden, dann kann uns völlig egal sein, was er gelehrt hat, dann ist er nämlich ein Lügner gewesen. Ist Jesus aber auferstanden, dann ist alles, was er gesagt hat, wahr und bildet ein wirklich starkes Fundament. Die Auferstehung Jesu, und das ist für deinen persönlichen Glauben und für meinen persönlichen Glauben ungeheuer wichtig. Mit der Auferstehung Jesu steht und fällt alles. Und ich möchte nur mit einer ganz kleinen Auswahl in drei Argumenten skizzieren, drei Argumente mit an die Hand geben, warum wir sagen können, Jesus ist auferstanden. Das erste Argument ist der Verweis in 1. Korinther 15, der Vers 5 und 6, auf Augenzeugen der Auferstehung. Dort schreibt Paulus nämlich Folgendes: Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Die Briefe, die Paulus geschrieben hat, waren meistens als öffentliches Dokument gedacht. Das heißt, es wurde öffentlich vorgelesen in einer Gemeinde. Und Paulus hätte es sich überhaupt nicht leisten können, auf Augenzeugen zu verweisen, wenn diese Augenzeugen nicht glaubwürdig gewesen wären. Er hat gesagt, da sind Augenzeugen. Nicht nur ein oder zwei Personen, nein, über 500 Leute auf einen Schlag. Teilweise sind sie zwar gestorben, das gibt er hier in diesem Text zu, aber viele leben noch. Fahrt hin, fragt nach. Paulus hätte die Ausbreitung des christlichen Glaubens nicht riskiert, auf unseriöse Quellen zu verweisen. Dazu kommt, dass das Reisen in der damaligen Zeit, im Verhältnis zur damaligen Zeit, sehr, sehr einfach war. Pax Romana, ein Friedensabkommen zwischen den einzelnen Ländern und Völkern, hat ihnen gestattet, frei sich zu bewegen. Sie hätten jederzeit diese Augenzeugen aufsuchen können und nachfragen können. Das zweite Argument sind die ersten Zeugen. Die ersten Zeugen der Auferstehung Jesu, und das wissen die meisten. Welchen Geschlechts waren diese Zeugen? Das waren Frauen. Und bis heute kann sich kein Theologe erklären, wieso das in den Evangelien steht. Wisst ihr warum? Weil Frauen zur damaligen Zeit unglaubwürdige Zeugen waren. Komisch. Ihre Stellung in der Gesellschaft war so niedrig, dass sie beim Gericht überhaupt nicht als Zeugen zugelassen waren. Und in allen Evangelien wird berichtet, dass Frauen die ersten Zeugen der Auferstehung waren. Und in der Theologie hat man hin und her überlegt, warum könnten sie das da hineingefügt haben, dass das Frauen war? Und man findet einfach keinen Vorteil, den der christliche Glaube haben könnte, wenn dort Frauen als Zeugen angegeben werden. Der einzige Grund, warum Frauen als erste Zeugen für die Auferstehung angegeben werden, kann eigentlich nur sein, dass sie es waren. Das dritte Argument: das Gläubigwerden von hunderten Juden praktisch über Nacht. Wir müssen uns einmal ganz kurz in die Gedankenwelt der Juden hineinversetzen. Juden erwarteten schon die Auferstehung. Sie rechneten damit, dass Gott eines Tages auf dieser Erde seine Herrschaft und seine Macht aufrichten wird. Und dann werden alle gleichzeitig auferstehen, alle Toten, gottesfürchtigen Toten. Dass hier eine einzelne Person von Gott auferweckt wird, das war für sie völlig absurd. Das entzog sich ihren ganzen Vorstellungsvermögen. Das passte einfach nicht ins Konzept. Eine einzelne Person? Niemals. Das hätte ein Jude niemals unterschrieben. Und doch wurden praktisch über Nacht Hunderte von Juden Christen, gläubig und verehrten Jesus als Gott und zeigten damit, an die Auferstehung glauben. Das ist nur eine ganz kleine Auswahl der Argumente rund um die Auferstehung Jesu, die uns zeigen soll, dass Paulus hier kein brüchiges oder zerbröckeltes Fundament für Hoffnung legt, sondern ein stabiles. Und dieses Fundament, das Paulus hier gebaut hat, er gesagt, ihr braucht nicht ohne Hoffnung zu sein. Es ist keine leere Worthülse, sondern es hat Fundament. Und dieses Fundament ist die Auferstehung Jesu. Weil Gott in der Lage ist, Jesus aufzuerwecken. Und das hat man an Augenzeugen gesehen, an so vielen anderen Dingen. Das ist eure Basis für das, was ich euch jetzt sagen werde. Und dann sagt er, und ich lese die Verse 15 bis 17. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn, weil dieser Herr ja lebt, versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Ich glaube das, was da steht. Ah, das sind tolle Worte. Paulus legt erstmal ein Fundament und dann sagt er, schaut, das ist eure Hoffnung. Das ist eure Hoffnung, ihr braucht doch nicht traurig zu sein. Der Tod hat überhaupt nicht das letzte Wort. Der Tod kann nicht sagen, bis hierhin und nicht weiter. Er sagt, die Existenz ist weit, weit darüber hinaus. Das ist verankert, ich sage euch das und ich berufe mich auf das, was Gott mir gesagt hat, weil dieser Jesus lebt. Diese Worte sind die Wahrheit. Leider sind diese drei Dinge, die hier stehen, nicht so klar zu identifizieren. Das heißt, wenn Jesus kommt, dann wird ein Befehl ertönen. Und manche Ausleger sagen, also dieser Befehl, der bedeutet ein Befehl Jesu, dass er die Toten auferweckt. Dass dieser Befehl von Jesus ausgeht. Dann heißt es hier die Stimme eines Engelfürsten. Und man sagt, dieser Engelfürst, der ruft die Engel zusammen, dass sie dieses Schauspiel begleiten. Diese wunderbare Aktion Jesu, auf die Erde zu kommen und sich mit seinen Gläubigen zu treffen, mit seinen Kindern zu treffen, dass sie das begleiten. Die Posaune Gottes, das zeigt einfach, dass dieses Ereignis nicht heimlich, still und leise in irgendeiner Nische der Weltgeschichte stattfinden wird, sondern dass es offen sein wird. Dass alle das hören und sehen werden, was da passiert, dass Jesus kommt. Hier wird nichts verheimlicht. Die Begegnung Jesu mit den an ihn Gläubigen in der Luft, das zeigt, dass er den Teufel entmachtet hat. Denn die Bibel beschreibt die Luft als ein Macht- und Herrschaftsbereich des Teufels. Und genau in diesem Herrschaftsbereich des Teufels, da kommt Jesus hinein und dort wird verkündet, dass er Sieger ist. Das zeigt seinen Anspruch auf diesem Planeten. Das zeigt, dass er sagt, ich bin hier der König. Ich bin derjenige, um den es geht. Jesus sagt, ich komme wieder. Und Paulus, und das Wort Gottes sagt uns, das ist keine unberechtigte Hoffnung, sondern das hat Fundament und das ist stabil und das bleibt. Und an diesen Worten halte ich mich fest. Das sind Worte, an denen du dich festhalten kannst, wenn du liebe Menschen verlierst. Ich freue mich riesig, weil ich schon einige Leute im Himmel habe, denen ich begegnen möchte. Ich will meine Tochter kennenlernen. Ich will mit meinem Vater sprechen. Ich will meine Oma und meinen Opa kennenlernen. Ich freue mich auf den Moment, wo ich sie sehen werde, wo ich sie in die Arme schließen kann und sagen kann, endlich, endlich ist es soweit. Welche Hoffnung hast du? Woran hältst du dich fest? Ich möchte mit niemandem tauschen, der diese Hoffnung nicht hat, der in einem offenen Grab stehen muss und sagt, jetzt ist alles nur noch für die Würmer. Dieses Wort, das Paulus uns gibt, das gibt Hoffnung und das gibt Kraft und das gibt Freude und das gibt Mut. Darauf kannst du dich gründen, darauf kannst du dich festmachen. Und wir dürfen als Christen sagen, jawohl, das glaube ich. Und das Interessante ist, manchmal wird uns Christen ja nachgesagt, und ich habe es eingangs schon erwähnt, dass wir so an eine fantastische Zukunft glauben und alles immer weit in die Zukunft schieben. Und das hat hier mit dieser Welt überhaupt nichts zu tun. Aber das Gegenteil ist der Fall. Je fester ich daran glaube, je fester ich diese Zukunft erwarte, desto bedeutungsvoller wird alles, was ich hier auf der Erde tue, oder? Wenn der Tod alles ist, was der Mensch erwarten kann, dann frage ich mich, warum Menschen gut sind. Was bringt das? Also wenn der Tod das letzte Wort hat, dann würde ich leben, dann würde ich über Leichen gehen, es wäre mir völlig egal. Hauptsache, ich komme zu meinem Ziel. Hauptsache, ich würde ein tolles Leben haben und ich bekomme alles, was ich meine, was mir zusteht. Ich würde mir alles nehmen, was mir irgendwie gefällt. Es wäre mir vollkommen egal, was die anderen machen würden. Denn der Tod, danach ist alles vorbei. Christen sind Menschen, die wissen, dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat. Und dass danach etwas auf den Menschen wartet, entweder mit Gott oder ohne Gott, in der Verbindung mit ihm oder getrennt von ihm. Und diese Entscheidung fällt hier in diesem Leben. Jede Begegnung mit Menschen, jedes Wort, das ich weitergebe, jeder Händedruck, jede gute Tat, jeder Blick, jeder Anruf, wo ich jemandem Mut zuspreche, alles bekommt eine tiefere Bedeutung, wenn das die Wahrheit ist. Die Geschichte hat gezeigt, dass diejenigen, die am festesten die Zukunft erwartet haben, den größten Einfluss auf diesem Planeten hatten. Christen sind Menschen, die sehr wohl mit beiden Beinen auf der Erde stehen, aber deren Hoffnung diesem auf die Erde stehen erst ihre Bedeutung verleiht. Jesusmäßige Zukunft, das ist Jesusmäßige Zukunft, jetzt oder nie. Was meine ich mit diesen Worten? Das bedeutet, dass ich entweder jetzt schon in diesem Leben die Jesusmäßige Zukunft lebe oder ich werde das nie tun. Jetzt oder nie. Wir wissen nicht, ob wir lebendig diesen Raum verlassen werden. Das kann keiner garantieren. Du weißt nicht, ob du heute das Mittagessen noch nehmen wirst. Das müssen wir uns bewusst machen. Und dann kann ich sagen, jawohl, jetzt oder nie. Ich möchte dich einladen, wenn du jetzt hier bist und du denkst, wow, so habe ich das noch nie gehört oder das hat mich irgendwie getroffen und gepackt, dann lade ich dich ein, dass du ein Gespräch suchst. Wenn du sagst, ich möchte auch zu diesem Jesus gehören, ich möchte auch diese Hoffnung haben, eine echte Hoffnung, dann bitte ich dich, dass du auf uns zukommst, auf Mitarbeiter zukommst und dass du das festmachst. Jesusmäßige Zukunft, jetzt oder nie. Amen. Lass mich noch gerade beten. Herr Jesus Christus, was für ein gigantisches Geschenk, das du deinen Kindern machst. Ich danke dir so sehr, dass ich das glauben kann. Ich danke dir so sehr, Herr Jesus, dass du wiederkommen wirst. Und dass diese Bedeutung in meinem Leben sein kann, Herr, das finde ich so heftig. Herr Jesus, Ich bete für uns als FEG Teilingen. Ich bete, dass wir Menschen sind, die das ausstrahlen. Herr, ich bete, dass jeder, der heute hier in diesem Raum ist, zu dir gezogen werden kann. Herr, ich möchte dich ehren und ich möchte dir einfach sagen, dass ich dich sehr, sehr lieb habe und mich freue, dass du bald kommst. Amen.